Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass trotz fehlendem Hinweis in der Tageszeitung doch einige den Weg hierher gefunden haben. Denn ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn es ein sehr interessanter Vortrag werden wird. Wir haben mit Professor Ruf einen Fachmann für das Thema des heutigen Abends gefunden. Als Anfang des Jahres der Termin so vage ausgemacht wurde, wollte er noch kein Thema festlegen, weil er sagt, es kann so viel passieren bis September. Das machen wir lieber kurzfristig aus, um auf die aktuellen Ereignisse einzugehen. Und mit dem Titel "Gibt es einen palästinensischen Frühling?" haben wir eine Punktlandung gemacht, denn als Abbas nach Ramallah zurückkam, nachdem er in der UNO den Antrag gestellt hat, hat er ja gesagt, jetzt beginnt der palästinensische Frühling. Professor Ruf hat ein sehr breit gefächertes Studium hinter sich, war während der Promotion und der Studienzeit und der Lehrtätigkeit auch öfters im Ausland. Seine Spezialgebiete machen ihn wirklich zu dem Fachmann für den heutigen Abend. Internationale Beziehungen, Entwicklung im innenpolitischen, außenpolitischen in Nordafrika und im Nahen Osten und politischer Islam. Also wenn Sie nachher Fragen an ihn haben, können Sie sicher sein, dass er sehr gut fundiert antworten kann. Der Veranstalter des Abends ist im Großen und Ganzen der Verein Flüchtlingskinder im Libanon, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den palästinensischen Flüchtlingen im Libanon Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Ich möchte jetzt die Vortragszeit nicht übermäßig in Anspruch nehmen. Es liegen einige Broschüren aus, die über die Ziele und die Arbeit des Vereins informieren. Wenn Sie sich da aktiv mit Spenden beteiligen wollen, können Sie sicher sein, dass jeder Cent direkt ankommt. Alle Arbeiten in Deutschland sind ehrenamtlich, auch wenn Vertreter des Vereins in den Libanon fliegen, machen sie das auf eigene Kosten. Also jeder Cent kommt bei den Flüchtlingen an. Hauptpunkt der Arbeit ist vor allem Unterstützung bei der Ausbildung und der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge. Ihre Lage hat sich zwar im letzten Jahr durch eine veränderte Gesetzgebung etwas verbessert, aber sie brauchen immer noch massive Hilfe. So, und jetzt möchte ich das Wort an Professor Ruf übergeben.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Vorschusslorbeeren, kann man sagen. Ich hoffe, dass ich die Hälfte Ihrer Versprechungen auch erfüllen kann. In der Tat, als wir über das Thema gesprochen haben, haben wir gesagt, mein Gott, uns jetzt auf etwas festlegen, das ist ziemlich schwierig. Und nach dem, was also vor einigen Tagen geschehen ist, nämlich nachdem der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in den Vereinten Nationen den Antrag auf Anerkennung des Staates Palästina gestellt hat, haben wir dann gesagt, so jetzt konzentrieren wir uns darauf. Wir können natürlich über das, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung Arabellion nennt und wo sie also unter dieser Überschrift fast jeden Tag berichtet, können wir selbstverständlich dann auch noch in der Diskussion sprechen. Ich denke auch, dass das, was geschehen ist, dass Präsident Abbas sich zu diesem Beschluss, zu diesem Entschluss hat durchringen können, mit zu tun hat, mit der Jugendbewegung, nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in den besetzten Gebieten Palästinas, wo eben diese Unruhe und der Druck auch immer stärker geworden ist, sodass er sich endlich wohl gezwungen sah, diesen Schritt zu tun. Was mit diesem Schritt erreicht werden kann, darüber sollten wir dann nachher im Detail diskutieren. Ich will ganz kurz nochmal anfangen mit dem Konflikt, mit der Entstehung des Konflikts, vor allen Dingen mit den völkerrechtlichen Aspekten, denn um die geht es ja bei der Anerkennung von Staatlichkeit, ohne dass ich jetzt also alle Details und alle Verzweigungen dieses in der Tat sehr komplizierten Konflikts nochmal aufdröseln will. was man, denke ich, wissen muss und womit das Ganze zu tun hat. Das ist eine nationalistische Ideologie oder Bewegung, die heißt Zionismus. Der Zionismus ist entstanden im 19. Jahrhundert in Europa. Das war die Hochzeit aller Nationalismen, nicht nur des deutschen, französischen oder polnischen oder serbischen, sondern eben auch eine Bewegung, die entstanden ist, hauptsächlich in Osteuropa, wo es grauenhafte, massenhafte Verfolgungen von Juden gab, die gesagt haben, wir sind ein Volk in etwa, wir wollen auch einen Staat. Und den ersten Zionisten war es eigentlich ziemlich egal, wo dieser Staat lag. Da wurde Madagaskar, Uganda, Argentinien diskutiert, aber eben auch Palästina. Aber es war nicht von Anfang an auf Palästina gedacht. Und nun kamen aber größere Siedlerbewegungen zustande, die nach Palästina emigriert sind. Und natürlich war das Ziel dieser Bewegung die Gründung eines Staates. Und jetzt gleich mal ins politologische Wörterbuch. Ein Staat definiert sich aus Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Keines davon gab es in Palästina, auf jeden Fall keine jüdische oder zionistische Staatsgewalt. Die musste geschaffen werden. Ja, und wie schaffe ich einen Staat in einem Gebiet, das nicht definiert war? Palästina gehörte zum Osmanischen Reich. Später nach dem Ersten Weltkrieg wurde es britisches Mandatsgebiet, also britische Kolonie, die über das Land und über die Menschen damals herrschte. Es war also nichts klar. Nur eines wusste die zionistische Bewegung: Wir müssen eine Bevölkerungspolitik machen, wir müssen eine eigene Ökonomie aufbauen. Und wenn dies ein jüdischer Staat werden will, so sagen also die Gründerväter, die alle eher Sozialisten waren und nicht diese rechte Ideologie hatten, die heute teilweise vorherrscht, dann müssen wir bestimmte Voraussetzungen für Staatlichkeit schaffen. Und da ist eigentlich dieser Widerspruch im Zionismus angelegt zwischen einer fortschrittlichen Ideologie einerseits, einer sozialistischen Vorstellung und einer nationalen oder nationalistischen Vorstellung. Und ich will hier mal einen Gewerkschafter zitieren, einen zionistischen jüdischen Gewerkschafter, der in den 20er Jahren Generalsekretär der Histadrut, also der zionistischen Gewerkschaft war, und in seinen Memoiren dann schreibt, wie das war, als er mit Gewerkschaftskollegen in Großbritannien diskutierte. Das zitiere ich jetzt mal. Ich musste mit meinen Freunden viel über den jüdischen Sozialismus streiten, musste die Tatsache verteidigen, dass ich keine Araber in meiner Gewerkschaft akzeptierte, dass wir Hausfrauen predigten, nicht in arabischen Geschäften einzukaufen, dass wir eine Obstplantagewache hielten, um arabische Arbeiter daran zu hindern, dort Arbeit zu finden. Dass wir Benzin auf arabische Tomaten schütteten, dass wir jüdische Frauen attackierten und die arabischen Eier, die sie gekauft hatten, vernichteten, dass wir den jüdischen Nationalfonds hochpriesen, der von abwesenden Grundbesitzern Land kaufte, es aber keinem einzigen jüdischen Siedler gestatteten, ein einziges Stück Land an einen Araber zu verkaufen. All das meinen Kollegen zu erklären, war nicht leicht. Und das, denke ich, kann man sich also dann gut vorstellen. Das ist erschienen 1961 in Haaretz, also in einem autobiografischen Rückblick. Das war in den 20er Jahren. Ja, also schon während der Mandatszeit, lange, lange vor der Staatsgründung Israels. So, der Konflikt eskalierte zwischen den beiden Volksgruppen. Beide kämpften gegeneinander, beide kämpften auch gegen die britische Kolonialmacht, insbesondere die zionistischen Terrorgruppen, so nannte man sie damals, durfte man sie noch nennen, waren da besonders effizient, haben zum Beispiel das King David Hotel in die Luft gesprengt und dabei über 40 britische Offiziere in den Himmel befördert. Also das war schon eine tüchtige Gruppe, die einiges erreicht haben, und Großbritannien hatte dann ja keine Lust mehr, dieses Mandatsgebiet mit Waffengewalt aufrechtzuerhalten, wollte sich verabschieden, hat das Ganze an die Vereinten Nationen übergeben, macht ihr was daraus. Die Vereinten Nationen haben dann 1947 einen Teilungsplan beschlossen, der vorsah, dass die Palästinenser 56% des Mandatsgebiets bekommen sollten, die Zionisten oder die dort ansässigen eingewanderten Juden 45%. Das war der Teilungsplan, der also in etwa die Fläche gleich aufteilte, wobei natürlich das auch darum geht, was sind Wüsten, was sind Städte und so weiter, das lasse ich jetzt hier weg. Parallel dazu hat dann die Führung der zionistischen Bewegung gesagt, wenn wir dieses Land haben wollen, brauchen wir Land, Staatsgebiet. Und 1947 wurde der sogenannte Plan Dalet in Kraft gesetzt, der vorsah, mit Terrormaßnahmen die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Es wurden über 300 Dörfer, kleine Städte oder Höfe in dieser Zeit vernichtet bzw. die Menschen vertrieben. Daher stammt die große Zahl von palästinensischen Flüchtlingen, die doch ja, im Libanon, aber auch in anderen Lagern und in den besetzten Gebieten selbst in Flüchtlingslagern leben, aber teilweise auch über die ganze Welt verstreut sind. Und die Vereinten Nationen forderten damals dann ein Rückkehrrecht für alle die damals Vertriebenen. Auch darauf kommen wir nachher nochmal zurück. Und dieser Plan Dalet hat also wirklich eine ethnische Säuberung durchgeführt, in ganz großem Stil, noch vor der Unabhängigkeit Israels, also noch bevor auch der israelisch-arabische Krieg begonnen hat, der immer in den israelischen Mythen als Ursache für die Vertreibung bzw. für die Flucht der Palästinenser angeführt wird. So war es nicht. Das hat als erstes ein palästinensischer Historiker nachgewiesen und dann der hier wahrscheinlich besser bekannte israelische Historiker Ilan Pappe, der seit einigen Jahren in Israel Berufsverbot hat. Die arabischen Staaten haben diesen Teilungsplan nicht anerkannt und so kam es dann zum ersten sogenannten israelisch-arabischen Krieg 1948, wo die zu einer Armee zusammengeschlossenen israelischen Terrorgruppen außerordentlich erfolgreich kämpften und die arabischen Armeen mit kleinen Abstrichen für die jordanische diesen Krieg verloren haben. Es gab dann weitere kriegerische Auseinandersetzungen. Ich gehe jetzt direkt auf den Krieg von 1967, weil der also völkerrechtlich relevant ist. 1967 hat Israel einen sogenannten Präventivkrieg geführt, gesagt, wir stehen unmittelbar vor dem Augenblick, wo die arabischen Armeen rund um uns herum uns angreifen. Also müssen wir den Vorteil des Angriffs nutzen und ja, einen Präventivkrieg führen, der völkerrechtlich nicht zugelassen ist. Dieser Krieg war ein riesiger Erfolg für die israelische Armee, die damals die sogenannte heutige Westbank oder den Teil Palästinas eroberten, der noch nicht in das jüdische Staatsgebiet gehörte, plus Gaza, plus die Golanhöhen, plus ein kleines Stückchen des Libanon. Der Sicherheitsrat hat sich hat sich damit befasst und hat einen Beschluss gefasst, wonach Israel sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen muss. Da gibt es eine nette Nuance in diesem Beschluss des Sicherheitsrates. Es gibt ja zwei offizielle Sprachen der Vereinten Nationen. Das eine ist Französisch, das andere ist Englisch. In der englischen Version der Resolution 242 heißt es Retrait des territoires occupés, also aus den besetzten Gebieten. Die englische Version ist ein klein wenig anders. Dort heißt es Retreat from territories occupied, also Rückzug aus besetzten Gebieten. Und natürlich stützt sich Israel auf die englische Fassung, nur das hilft eigentlich nichts, denn laut UN-Charta ist Landnahme durch Krieg völkerrechtswidrig. Also wie auch immer, es kann eigentlich nur die französische Version diejenige sein, die gilt. Aber, und das ist etwas, was in der Literatur eigentlich kaum entsprechend behandelt wird, man spricht immer vom Rückzug aus den besetzten Gebieten, das ist richtig. Dass aber gleichzeitig Israel sein Staatsgebiet seit dem Teilungsplan, also 46% erweitert hat, darüber spricht niemand. Und mit der Resolution 242, die Israel auffordert, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen, anerkennt der Sicherheitsrat gleichzeitig die Ausdehnung des israelischen Staatsgebiets von den zugesagten 44% auf immerhin 78% des früher palästinensischen Territoriums. Das ist, woher der Sicherheitsrat die Machtvollkommenheit genommen hat, dieses festzulegen, findet man nirgends. Und das ist also schon eine Glanzleistung, vor allem wenn man sich überlegt, welche Folgewirkungen dann, da kommen wir dann noch drauf, die Resolution 242 gehabt hat. Den Palästinensern ging es dann seit 1988, der PLO-Kongress in Alger, darum, ihren Staat auf den Gebieten zu errichten, die in diesem 67er Krieg von Israel erobert und bis heute besetzt gehalten sind. Das heißt, sie haben auf das, was ihnen laut Teilungsplan zugestanden hätte, verzichtet, um zu sagen, wir nehmen dieses kleine Stück in den besetzten Gebieten, also im Kernland des früheren Palästina plus den Gazastreifen und machen dies zu unserem Staat. Das war, wie gesagt, Alger 1988. Dann änderte sich die Welt. Die Sowjetunion trat aus der Geschichte aus. Die Bipolarität war zu Ende. Es gab nur noch eine Weltgroßmacht, die USA. Und im Zuge dieser Veränderung des internationalen Systems kam es dann in Oslo zu Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und den Palästinensern, repräsentiert durch die palästinensische Befreiungsorganisation. Das Ganze endete mit einer Declaration of Principles, einer Grundsatzerklärung. Und hier liegt eigentlich der Schlüssel für das Problem heute. In diesen Verhandlungen hat die palästinensische Befreiungsorganisation den Staat Israel als Staat anerkannt. Zum allerersten Mal wurde Israel von den Palästinensern oder ihrer Repräsentanz als Staat anerkannt. Im Gegenzug hat Israel die palästinensische Befreiungsorganisation als legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes anerkannt. Das heißt, die einen haben einen Staat anerkannt und die anderen haben einen Verhandlungspartner anerkannt. Damit war über die Staatlichkeit, die zukünftige Staatlichkeit Palästinas nichts gesagt. Nun kann man sagen, da hat sich Herr Arafat über den Tisch ziehen lassen, oder man kann sagen, die Kräfteverhältnisse waren so. Das ist das Ergebnis dieser Konferenz gewesen, die eben in der Grundsatzerklärung, in der Declaration of Principles endete. Und dort war vorgesehen, dass also binnen 5 Jahren die noch offenen Probleme, worunter die Palästinenser ihre Staatsgründung verstanden, geregelt werden sollten. Passiert ist nichts. Jetzt kommen wir noch zu einem besonderen Problem dieses Konflikts. Israel besteht immer darauf, dass sein Existenzrecht anerkannt wird. Das ist im Völkerrecht, gibt es diese Formel nicht. Genauso wenig wie es, siehe Balfour Declaration, eine Heimstätte eines Volkes gibt. Sind keine Völkerrechtsbegriffe. Nehmen wir ein Beispiel, die Deutsche Demokratische Republik, die ja auch lange diskriminiert wurde, von Hallstein-Doktrin und so weiter, hat nie um ein Existenzrecht gebettelt. Sie wollte anerkannt werden. Staaten erkennen sich gegenseitig an. Zur Anerkennung eines Staates gehört, dass das Staatsgebiet klar ist und bekannt ist. Wenn ich ein Existenzrecht anerkenne, ist da über Grenzen, über Staatlichkeit, über Territorialität nichts mit ausgesagt. Und genau darum geht es, und das sehen wir, werden wir nachher nochmal sehen. Seit diesem Vertrag hat Israel begonnen, in den besetzten Gebieten Siedlungen einzurichten. Zuerst mäßig, zuerst vorangetrieben von einigen religiösen Fanatikern. Etwa 10 Jahre später wurde das zur offiziellen, gezielten Politik Israels, Landnahme, die manche sagen ethnische Säuberung Jerusalems und so weiter und so weiter. Der Mauerbau skizziert das in etwa, wie das aussehen soll in Zukunft und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt geworden zum Kern der israelischen Politik. Dann gab es weitere Anstrengungen seitens der Vereinten Nationen, insbesondere die sogenannte Roadmap, also die Straßenkarte zum Frieden, die 2003 dann gegründet wurde oder ins Leben gerufen wurde, wo es 4 Vermittler gibt, die Vereinten Nationen, die USA, die Europäische Union und Russland. Man sieht also, das ist nicht ganz so ausgewogen, denn die UN sind das, was die starken Mächte aus ihr machen, und es gibt nur noch eine Hegemonialmacht in dieser Zeit. Die USA sind relativ parteiisch in diesem Konflikt, die EU ist nicht sehr viel besser und Russland ist keine Weltmacht mehr. Ja? Also das ist schon mal ein etwas, was also von der Zusammensetzung her eher den israelischen Forderungen zugeneigt ist. Und diese Straßenkarte zum Frieden sollte in 3 Phasen durchgeführt werden. Eine erste Phase, ich sage dazu gleich ein bisschen mehr, eine zweite Phase, also eine erste Phase, wo erstmal ja, die Gewalt eingedämmt werden sollte. Eine zweite Phase, in der dann eine Reihe von Voraussetzungen für eine Staatlichkeit geschaffen werden sollten. Und am Schluss, ganz am Ende, eine dritte Phase, die dann endgültig die Grenzen festlegen sollte, und zwar die Grenzen, die frei ausgehandelt werden sollten zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern, auch ein asymmetrisches Machtverhältnis. Interessant ist aber die erste Phase, über die nämlich dieser Prozess, der in 2 Jahren, also von 2003 bis 2005, den Konflikt lösen sollte, nie hinausgekommen ist. In dieser ersten Phase sollten die Palästinenser eine unzweideutige Erklärung für das Existenzrecht Israels abgeben. Also wie sowas in ein Völkerrechtsdokument kommt, weiß ich nicht. Und dass sie einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand erklären. Die Palästinenser erklären ferner unzweideutig ein Ende von Gewalt und Terrorismus und unternehmen sichtbare Anstrengungen, um Individuen und Gruppen, die Angriffe auf Israelis wo auch immer durchführen oder planen, zu verhaften, zu zerschlagen oder zu verhindern. Die gegenseitige Seite. Die israelische Regierung unternimmt keine Aktionen, die das Vertrauen untergraben, einschließlich Deportationen, Angriffe auf Zivilisten, Beschlagnahmung oder Zerstörung palästinensischer Häuser und palästinensischen Eigentums. Israel zieht sich von dem palästinensischen Gebiet zurück und baut die dortigen illegalen Siedlungen ab. Illegal waren aber plötzlich nur die Siedlungen, die nach 2001 errichtet wurden. Die anderen waren irgendwie legalisiert mit diesem Beschluss, was auch völkerrechtswidrig ist, aber darum hat sich das Quartett nicht sonderlich gekümmert, und verzichtet auf weiteren Siedlungsbau. Israel lockert die der Bevölkerung, lockert, ein Rechtsbegriff, Israel lockert die der Bevölkerung in den besetzten Gebieten auferlegten Zwangsmaßnahmen. Also es ist schon ein zweiseitiger Prozess, wenn auch in manchen Formulierungen rechtlich sehr weich oder mulmig, aber Tatsache ist, dass Israel keinen dieser Beschlüsse, denen es zugestimmt hatte, auch wirklich durchgeführt hat, insbesondere eben im Bereich Siedlungsbau, Häuserzerstörung, Vertreibung und so weiter und so weiter. Das ging damit eigentlich erst richtig los, und damit war also dieser Roadmap-Prozess, und wir erleben ja gerade die Auferstehung davon, zu Ende. Ferner ist etwas völkerrechtlich Relevantes insofern passiert, als in diesem Dokument steht, dass die Grenzen von 1967 Grundlage der Verhandlungen sein sollen. Grundlage der Verhandlungen heißt nicht, diese Grenzen sind Grenzen, sondern das heißt, über diese Grenzen wird verhandelt. Ja? Also auch dieser Beschluss der Resolution 242 ist damit eigentlich aufgeweicht worden, weil es nicht mehr um die Verhandlung in den Grenzen geht, sondern um Verhandlungen über die Grenzen. Das macht einen entscheidenden Unterschied. Es gab dann eine weitere große Friedensinitiative von einem Menschen, den hier vielleicht nicht alle lieben. Das war Präsident George W. Bush, der in Annapolis 2002 die Konfliktparteien eingeladen hat und erklärt hat, er werde diesen Konflikt binnen eines Jahres lösen. Das war 2007. Und immer ging es dabei um die Anerkennung des Existenzrechts. Was nicht oder so gut wie niemals in der internationalen Diskussion eine Rolle gespielt hat, das ist der sogenannte saudische Friedensplan. Saudi-Arabien hat 2002 einen Friedensplan ausgearbeitet und vorgelegt. Den hat dann die Arabische Liga übernommen. Und meines Erachtens wäre das ein Dokument gewesen, auf dessen Grundlage man tatsächlich hätte weiterkommen können. Deswegen will ich das kurz vorlesen. Dieser Friedensplan fordert von Israel den vollen Rückzug von sämtlichen Gebieten, die seit 1967, also analog der Resolution 242 des Sicherheitsrats, besetzt wurden, auf die Grenzen des 4. Juni 67, einschließlich der syrischen Golanhöhen und der noch besetzten Gebiete im Süden Libanons. Eine gerechte Lösung des Flüchtlingsproblems, bitte hören Sie zu, nicht die Rückkehr der Flüchtlinge, nein, eine gerechte Lösung. Gerechtigkeit, sagen manche, gibt es nur bei Gott. Also eine gerechte Lösung des Flüchtlingsproblems im Einklang mit der Resolution 149 der UN-Generalversammlung, die hatte das Rückkehrrecht der Flüchtlinge festgelegt. Aber das steht ja nicht entsprechend der Resolution, sondern auf der Grundlage. Also das ist nochmal für Verhandlungen offen. Dann die Akzeptanz der Schaffung eines souveränen, unabhängigen palästinensischen Staates auf den palästinensischen Gebieten, die seit dem 4. Juni 67 in der Westbank und im Gazastreifen besetzt wurden, mit Jerusalem als Hauptstadt. Dafür bieten die arabischen Staaten an. Der arabisch-israelische Konflikt wird für beendet erklärt. Alle arabischen Staaten schließen einen Friedensvertrag mit Israel, also anerkennen Israel, ja, nicht Existenzrecht, und garantieren die Sicherheit für alle Staaten der Region. Normale Beziehungen werden mit Israel aufgenommen im Rahmen eines umfassenden Friedensplans. Das wäre eigentlich, auch wenn es aus Saudi-Arabien kommt, nicht unbedingt so schlecht gewesen. Aber dieser Friedensplan ist in der internationalen Versenkung verschwunden und hat nie mehr eine Rolle gespielt. 2006 gab es dann in Palästina freie Wahlen, die ersten wirklich freien Wahlen in einem arabischen Land. Dabei ist etwas herausgekommen, was insbesondere Israel, aber auch dem Westen nicht gefallen hat. Die Hamas kam als stärkste Partei aus den Wahlen heraus und man hat eben gesagt, nein, Wahlen ist die Voraussetzung von Demokratie, aber was ihr da gewählt habt, das erkennen wir nicht an und das spielt keine Rolle. Ich meine, man muss sich mal überlegen, was das eben bei einer Bevölkerung heißt, wenn man jahrelang freie Wahlen predigt und dann kommen die großen Mächte und sagen, tut uns leid, aber so wie ihr wählt, ne. Das hat dann auch natürlich die Beziehungen zwischen Hamas und Fatah oder PLO verschärft. Wenn Sie wollen, können wir in der Diskussion darauf eingehen. Das Problem heute ist, dass Mahmoud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, schon vor über 2 Jahren eigentlich seine Amtszeit verloren hat, die Amtszeit zu Ende gegangen ist. Er vertritt die Palästinenser immer noch Kraft des Daseins, also seines Daseins. Wenn man schon so demokratisch umgeht mit den Palästinensern, wie das die großen Mächte gemacht haben, warum sollen die Palästinenser und ihr Präsident das nicht nachmachen? Hamas ist eine starke Kraft geworden. Hamas hat mittlerweile regiert sie den Gazastreifen, während Abbas und PLO, regiert kann man auch nicht sagen, also irgendwie die Westbank repräsentiert, denn er kann ja nicht regieren, dieses Gebiet Westbank, also das besetzte Gebiet ist aufgrund der Verträge von Oslo aufgegliedert in 3 Zonen, eine Zone A, Da hat tatsächlich die palästinensische Autonomiebehörde etwas zu sagen. Teil B, eine Zone B, da haben die Israelis und die Palästinenser gemeinsam was zu sagen. Wer da das Sagen hat, kann man an sich denken. Und eine Zone C, die weiterhin unter israelischer Aufsicht steht, das führt dann dazu, dass es, also die Karte kennt wahrscheinlich jeder, ich habe sie jetzt nicht, kann sie jetzt nicht vorzeigen, dass innerhalb der Westbank das so ein Flickenteppich ist, lauter kleine Fleckchen, das ist die Zone A. Und man kommt natürlich von der Zone A nicht in die Zone B und von der Zone B auch nicht in die Zone C. Da sind die berühmten sogenannten Checkpoints, also die Straßensperren, um die 650 an der Zahl der israelischen Armee. Also von einem Zusammenhang eines Gebiets. Und denken Sie immer bitte nochmal an die drei Dinge, Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt, kann nicht die Rede sein. Es kann auch in diesem Gebiet keine Staatsgewalt geben, weil die Palästinenser, die Autonomiebehörde, ja gar nicht überall präsent sind. Ja? Das Einzige, was es gibt, ist ein Staatsvolk, das aber nicht miteinander kommunizieren kann. Erstens in der Westbank wegen der Checkpoints und mit dem Gazastreifen sowieso nicht, denn da kommt man nur über Israel hin. Auch das war in Oslo vorbereitet worden, dass es einen direkten Verkehrsweg, unkontrolliert von Israel, zwischen Gaza und der Westbank geben sollte. Und da kann man also dann jetzt fragen, ja, jetzt hat er also, und mit begeisterter Zustimmung, verständlicher und richtiger Zustimmung der Palästinenser, die Aufnahme Palästinas in die Vereinten Nationen beantragt, was nicht passieren wird, da komme ich gleich zu. Aber selbst wenn, wie ist unter diesen Bedingungen in diesem Gebiet so etwas herzustellen wie Staatlichkeit? Denn dieser Staatlichkeit fehlen eigentlich alle materiellen Grundlagen, außer dem Staatsvolk. Das ist da, aber es gibt keine Staatsgewalt und es gibt vor allen Dingen kein Staatsgebiet, auf dem diese Staatsgewalt ausgeübt werden könnte. Nun haben im Zusammenhang mit den Diskussionen der letzten Woche die Wellen sehr hochgeschlagen und man gesagt, warum stellen die sich so an, die Palästinenser? Können doch machen wie der Vatikan. Da gibt es doch, doch eine Lösung. Man kann nämlich bei den Vereinten Nationen als Nicht-Mitgliedstaat da sein. Also ein Staat, der ein Nicht-Mitgliedstaat ist. Dieser Nicht-Mitgliedstaat könnte von der Vollversammlung der Vereinten Nationen aufgenommen werden. Den einzigen, den es derzeit gibt, ist der Vatikan. Und dann darf dieser Staat auch über die Tagesordnung mitbestimmen und hat einen Sitz, ja, schönen Stuhl und Täfelchen vorne, wenn die Presse kommt. Aber er darf keine inhaltlichen Beschlüsse mittragen, er darf keine Anträge einbringen. Er ist halt ein Non-Member, ein Nicht-Mitgliedsstaat. Und das war also die Lösung, die die westliche Diplomatie dem Mahmoud Abbas versucht hat, schmackhaft zu machen. Er ist erstaunlicherweise standhaft geblieben und hat den Antrag auf Anerkennung Palästinas als Staat gestellt, auch wenn man sagen kann und muss, die Grundlagen für eine Staatlichkeit Palästinas gibt es eigentlich nicht, die materiellen Grundlagen, aber eine solche Anerkennung der Staatlichkeit durch die Staatengemeinschaft, die Vereinten Nationen, wäre natürlich ein hoher symbolischer Wert, hätte auch einen Druck auf Israel ausgeübt, nun endlich die Besatzungspolitik vielleicht zurückzufahren und so weiter und so weiter. Das ist ein hoher moralischer Wert, wenn es auch mit der Wirklichkeit der Staatlichkeit nichts zu tun hat. Die Aufregung ist ganz offensichtlich groß in den Vereinten Nationen, wenn man also die diplomatischen Aktivitäten und die Hektik geradezu anschaut, die sich dort breitgetan hat, um nur zu vermeiden, dass etwas getan wird, was die UNO-Vollversammlung 1947 gewollt hat, also vor weit über 60 Jahren, dass man diese Staatlichkeit, das war die Rede von zwei Staaten auf dem Gebiet des ehemaligen Kolonie Palästina, dass man die zweite Hälfte dieses Beschlusses nun auch umgesetzt hätte. Also wird man sehr wahrscheinlich erstmal die Beratung über diesen Plan im Sicherheitsrat verschieben. Der wird geprüft. wer immer da prüft, was er prüft, wie lange er prüft, das ist dann offen, also muss sich der Sicherheitsrat nicht entscheiden. Denn natürlich wollen die USA, die angekündigt haben, wenn das wirklich zur Entscheidung ansteht, werden wir unser Veto dagegen einlegen. Die USA und Israel sind derzeit dabei, zum Teil mit gigantischen Besprechungen, also Nauru, kennt niemand den Staat hier, so ein kleines Inselchen im Pazifik, hat jetzt eine Botschaft in Tel Aviv eröffnet. Ein Riesengebäude, ein tolles Gebäude, jede Menge Angestellte, werden alle von Israel bezahlt. Nauru gibt es kaum Menschen da, sie können ja nicht ein Viertel ihrer Bevölkerung als Diplomaten nach Israel schicken. Die USA setzen die Mitglieder des Sicherheitsrats, die nichtständigen Mitglieder aus Afrika und Asien, gewaltig unter Druck, damit sie gegen die Resolution stimmen. Denn wenn 9 Stimmen im Sicherheitsrat zusammenkommen, die diesen Antrag Palästinas nicht annehmen, muss USA nicht die Igitt-Karte ziehen und sein Veto einlegen. Ja, dann sieht das doch eleganter aus, wenn so viele andere Staaten und die USA müssen nicht schon wieder als der Bösewicht erscheinen. Wie Deutschland abstimmen wird, wissen wir. Deutschland ist ja derzeit nicht ständiges Mitglied. Das ist also der derzeitige Diskussionsstand, unter dem Israel permanent anbietet, mit den Palästinensern ohne Vorbedingungen verhandeln zu wollen. Das hört sich gut an, ohne Vorbedingungen. Gemeint ist aber, ohne Vorbedingungen, wir reden nicht über die Siedlungen. Ja, das ist das. Und das ist natürlich der Punkt. Und die Siedlungen sind die zentrale Infragestellung der Möglichkeit einer palästinensischen Staatlichkeit überhaupt. Wichtig ist, denke ich, um das jetzt nochmal rückblickend kurz anzuschauen, wichtig ist, dass in dieser Zeit, wo in den arabischen Ländern fast überall Revolten ausgebrochen sind, wo einer der zentralen Begriffe dieser Revolten der Begriff Würde ist, dass das, was Mahmoud Abbas jetzt tatsächlich gemacht hat und wozu er sich durchgerungen hat oder gedrängt worden ist, ist egal. Er hat den USA die Stirn geboten. Jeder wusste, die USA wollen das nicht, und er hat als kleiner David gegenüber diesem riesigen Goliath tatsächlich den Federhandschuh hingeworfen. Das, denke ich, bringt ihm viel Sympathie und viel Unterstützung in Palästina. Wie das dann weitergeht, ist eine andere Sache. Also das ist ein wichtiges Ding. Und natürlich hat man inzwischen auch, um alles möglichst auf die lange Bank zu schieben, dieses Nahostquartett von 2003 bis 2005 wieder reaktiviert, also der Leiche wieder Leben eingehaucht. Das Nahostquartett hat jetzt wieder seine Vermittlungstätigkeit aufgenommen. Und das Nahostquartett, also UNO, USA, Russland und Europäische Union, hat offensichtlich gelernt, im Gegensatz zu dem alten Fahrplan, wollen sie jetzt, dass binnen drei Monaten, die zukünftigen Grenzen der beiden Staaten bestimmt und geklärt werden. Israel wird das genauso aussetzen wie das andere. Es wird nicht dazu kommen, das ist meine Prophezeiung. Aber immerhin zeigt das, dass der Druck auf die Staatengemeinschaft doch größer geworden ist und dass man sich also vielleicht ein Stück weit bewegt. Also die Grenzen binnen 2 Monaten und Ende des Prozesses binnen Jahresfrist. Aber das hat ja auch schon Präsident Bush mal gesagt. Binnen eines Jahres habe ich den Konflikt gelöst. Das war 2007. In Israel ist die Situation, glaube ich, viel brisanter, als man gemeinhin sieht. Da hat es nicht nur diese Jugendproteste gegeben, die gewaltig waren, wo israelische Jugendliche gerufen haben, wir marschieren jetzt wie die Ägypter. Ich meine, das will ja was heißen. Wo die soziale Situation katastrophal ist, wo es auch eine Spaltung gibt gegenüber zwischen der Mehrheitsbevölkerung einerseits und den Siedlern andererseits, die alle möglichen Privilegien bekommen. Wenn man den Jugendlichen dann sagt, ja, wenn euch die Mieten hier zu teuer sind, geht doch in die Siedlungen, da sind sie staatlich subventioniert und billiger. Also all das ist, denke ich, eine ziemlich brisante Mischung, auch in Israel, wobei man nie weiß, ob in Krisensituationen eben die politische Stimmung nicht eher nach rechts geht, als dass sie ja, zu fortschrittlichen Prozessen führen könnte. Ein weiteres Problem ist, und das hat in den letzten Tagen massive Zwischenfälle gegeben, zwischen Siedlern und der israelischen Armee, weil die Siedler gezielt massiv Palästinenser attackiert haben, manche Militärkommandeure sich da dazwischen gesetzt haben. Also es brodelt in Israel gewaltig, und ob dieser Prozess, den die israelische Regierung hier durchzuführen gedenkt, wirklich durchzuhalten ist, das ist auch nochmal eines der vielen Fragezeichen, die sich da stellen. Also hier, glaube ich, können wir in der nächsten Zeit noch eine ganze, ganze Menge an Überraschungen erleben. Die Frage bleibt, was ändert sich für Palästina? Die Aufnahme als Mitglied in die Vereinten Nationen durfte so schnell nicht kommen. Dafür ist die zionistische Lobby weltweit zu stark. Das heißt, dort bleibt es, wie es ist. Die palästinensische Bevölkerung, die in den letzten Tagen ihre Begeisterung gefeiert hat, wird wahrscheinlich sehr bald ziemlich ernüchtert sein. Was also ist dann, wenn sich eben doch nichts ändert, wenn die Besatzungspolitik so bleibt, wie sie ist, wenn von Staatlichkeit nichts zu sehen ist, wenn die palästinensische Autonomiebehörde eben keine Staatsgewalt ausüben kann, nicht mal die Sicherheit der eigenen Bevölkerung sicherstellen kann. Das alles sind, glaube ich, Fragen, und alle befürchten, alle zu Recht, einen neuen Ausbruch von Gewalt in diesem Gebiet als letzte Form des Widerstands der Bevölkerung, die also von einer Hoffnung auf die andere und seit über 60 Jahren von ihrem Traum der Staatlichkeit ein bisschen leben durfte, aber nie auch nur die Erfüllung oder den Anfang einer Erfüllung der Staatlichkeit gesehen hat. Heute bekommen das 22-Seiten-Dokument, das Fahad Abbas in den Vereinten Nationen präsentiert hat. Das zu lesen ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist eine hervorragende Lektion in Völkerrecht. Es zeichnet die ganze Geschichte Palästinas seit 1922 auf. 1922 wurde Palästina als Mandat des Völkerbundes an Großbritannien gegeben. Dort ist nochmal auch das Bekenntnis zu Verhandlungen, zu konstruktiven Verhandlungen ausformuliert. Dort ist nicht die Rede vom Existenzrecht Israels, sondern dort ist die Rede von zwei unabhängigen, souveränen Staaten, die nebeneinander existieren. Nur so kann das im Völkerrecht auch sein. Also das ist, denke ich, ein viel, viel wichtigerer Schritt, als man heute gemeinhin meint. Es ist ein symbolischer Schritt, der an den Tatsachen nichts ändert. Aber die Stimmung, das Klima, unter denen die Tatsachen verhandelt werden, hat sich damit geändert. Und ich glaube, es kommt noch, und jetzt kommt noch ein ganz kleiner Ausblick auf den großen Rest der arabischen Welt. Das, was die Menschen in Tunis, in Kairo, auch in der Westsahara, in Jemen, in Syrien und so weiter zeigen, das ist, dass sie sich nicht mehr unterdrücken lassen, dass sie mitreden wollen an den Entscheidungen. Und das wird natürlich erst recht in Palästina eine Rolle spielen, wo die Menschen sagen, wir wollen auch etwas zu sagen haben. Es ist unsere Würde. Und von daher ändert sich etwas in der Gesamtstimmung in diesem Raum. Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass endlich dieser Unfug eines Samuel Huntington widerlegt worden ist, der die ganze Welt verpestet hat, dass also es nur noch im 21. Jahrhundert Konflikte zwischen Religionen gäbe, und der Islam ist die aggressivste und schlimmste Kultur, in Anführungszeichen, der Welt. Denn Islam has bloody borders, der Islam hat blutige Grenzen und ähnlicher Unfug. Jetzt haben die Menschen in der arabischen Welt gezeigt, erstens, sie machen friedliche Revolutionen, Libyen ist da ein bisschen anders, aber es kann ja nicht alles gleich sein. Zweitens, sie sind Demokraten, sie wollen Demokratie und sind nicht unfähig, Demokraten zu sein, wie Herr Huntington das behauptet hat. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige, große Errungenschaft. Aber Demokratie heißt eben auch, wenn die Menschen mitbestimmen wollen, dass so etwas wie der ägyptisch-israelische Friedensvertrag in Ägypten nicht mehr durchzuhalten ist. Das wird zwar sicherlich versucht, aber es wird immer schwieriger. Das heißt, wenn die Völker das Sagen haben, könnte es auch sein, dass das zu mehr Frieden in der Welt führt, als wenn immer nur wenige über ihre Völker bestimmen. Und das, denke ich, ist eine Veränderung, eine reale politische Veränderung im gesamten Raum, der auch den Palästinensern Rückendeckung bringt. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass in Israel fast Staatstrauer angeordnet wurde, als das ägyptische Volk Mubarak zum Teufel gejagt hat. Einen solchen verlässlichen Diktator braucht man. Und es ist offenkundig, dass bei allem Hass, der wechselseitig versprüht worden ist, die Israelis glücklich wären, sie könnten Bashar al-Assad behalten, denn das war ein berechenbarer Diktator. Also hier verändert sich etwas und ich denke, es verändert sich in dem Sinn zum Guten, als tatsächlich die Menschen in der Welt anfangen, ihre Geschicke in die eigene Hand zu nehmen. Dankeschön.